Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Herzlich willkommen, liebe Leute, zur Folge 36 des literarischen Saloons. Mir ist hier in Frankfurt ganz weihnachtlich zumute oder zumindest nikolausig zumute. Karin am Mikrofon in Frankfurt, wie gesagt, und am anderen Ende der Leitung ganz hoffentlich.
Ja, da ist natürlich der Christian ebenfalls am Start und der hat Redebedarf. Bevor wir jetzt mit unserem Thema, bevor du auch nur das Thema nennst, habe ich Redebedarf, weil ich habe mich von dir mehr oder weniger, nicht überreden lassen, aber irgendwann konnte ich mich des kollektiven Drucks nicht mehr erwehren und habe mir Lucifer gegeben, also die Fernsehserie. Und nun bin ich bei der 5. Staffel angelangt und ich muss jetzt unbedingt mit jemandem reden, also mit einer nicht nur Befreundeten, sondern auch die das ja kennt und das auch mag. Und habe nur ich damit ein Problem mit dieser Staffel oder wie siehst du das?
Ich habe insofern ein Problem mit dem Ende dieser Staffel, als dass ja noch ungefähr die halbe Staffel fehlt. Ja?
Das sowieso. Es sind ja neuerdings jetzt immer nur noch Halbstaffeln irgendwie. Da hast du
genau.
Recht. Ja,
genau. Also das macht mir persönlich jetzt ein Problem. Ansonsten hatte ich jetzt mit der 5. Staffel nicht so ein Ding. Was ist denn dein Problem?
Was die gesamte Staffel angeht, jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, weil diese Michael-Arie, okay, kann man machen. Man muss ja wieder irgendeinen neuen Antagonisten irgendwie einführen, weil Gray McTavish, der war ja nun, ich liebe ihn ja sowieso, noch aus Hobbit-Zeiten.
Spielt ja übrigens auch in Outlander den Dougal MacKenzie.
Ja, das kannst du mir jetzt erzählen.
Egal, ich kenne ihn nicht aus Hobbit, ich kenne ihn nur aus Outlander, egal.
Richtig, ja. Aber der ist ja sowieso, also ein Kerl, den kann ich mir immer wieder angucken. Den finde ich echt klasse. Und dass er da dann auch noch diesen, Aluhut tragenden Pastor, Pfarrer oder Bischof oder was auch immer da irgendwie spielt, herrlich. Das, aber ich muss mal sagen, so das Ende dieser Staffel, ernsthaft müssen sie, also ich meine, du sollst hier kein Bildnis machen, ich bin nicht religiös, aber hä? Jetzt steht er plötzlich da und sagt, hört auf zu streiten, was soll das denn?
Ja, tja, also ich schätze mal, wir können jetzt hier nicht den Mega-Spoiler wahrscheinlich droppen lassen.
Habe ich ja schon.
Ich glaube, wir werden uns da überraschen lassen müssen, wie es weitergeht. Also ja, ich meine, an diesem Punkt war ich schon öfter in dieser Serie. Also ich habe ja auch diese ganze Nummer mit Eva oder dann auch in der 3. Staffel mit Kane oder hat mich also auch alles irgendwie zu. Also ich meine, ganz ehrlich, ich kann nur empfehlen, du musst dir jede Staffel mindestens zweimal angucken, bevor du überhaupt ungefähr so einen bisschen substanzielleren Durchblick hast. Mir ging es zumindest so. Weil da passiert ja immer so viel und es gibt so wahnsinnig viel Subtext. Und ich rede jetzt einfach mal weiter. Ich höre dich zwar nicht, aber da ich ja jetzt rede, ist es auch egal. Ah ja, du bist wieder da, sehr schön.
Ja, du hast recht. Also Subtext und sowas da. Deswegen finde ich die Serie auch tatsächlich sehr cool, weil, obwohl ich inzwischen von diesen, sehr Hollywood-artigen Sachen doch weg bin, so ein bisschen, ja, also so, ich glaube, du könntest mir jetzt so die Two and a Half Men oder so geben und da würde ich gerade jetzt irgendwie so gar nichts mehr mit anfangen können, komischerweise, weil ich sonst eigentlich durchaus so ein Mensch dafür bin. Was ich an dieser Serie tatsächlich cool finde, ist, dass quasi jede einzelne Folge sich wirklich sehr konsequent um ein bestimmtes Thema dreht. Was ich bei anderen Sachen, die ja nicht, sagen wir mal, so bloß so irgendwelche Miniserien sind, wo man letztendlich so einen groben roten Faden drin hat. Da habe ich sowas öfter mal, dass man dann so sagt, okay, also diese Folge steht unter der Prämisse und die unter der. Aber da ist es ja tatsächlich so, dass also nicht nur der Fall, sondern auch sein eigenes Thema und irgendwie auch alles, was außenrum ist, sehr gut daran gebaut ist. Also insofern, ich bin mit dem echt noch nicht fertig, aber ich fand, dass er ein bisschen sehr tief in die Trickkiste gegriffen haben, also in die dramaturgische Trickkiste gegriffen haben, was jetzt diese fünfte Halbstaffel irgendwie anbelangt.
Naja, also stimmt natürlich, jetzt ist die Fallhöhe gewaltig, aber wie gesagt, das habe ich schon öfter mir gedacht, jetzt ist es, sind wir an einem Punkt, wo ich mir kaum vorstellen kann, wie sie da wieder elegant rauskommen.
Ja. Also was ich im Gegensatz dazu ziemlich cool fand, war die eine, naja, ich glaube, das wird wahrscheinlich so eine Art Weihnachtsfolge gewesen sein, wo der Vater aus dem Off mit der Stimme von Neil Gaiman letztendlich quasi über seine Söhne dann so ein bisschen referiert hat und so, und was wäre denn, wenn das alles anders gekommen wäre? Die fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool, ja.
Aber wo war die? Welche
Staffel war das? Ich würde jetzt mal sagen, die war irgendwie in der vierten. Ja, also war auf jeden Fall nicht in der fünften. Du kannst sie gerne dir ja noch ein drittes, viertes oder fünftes Mal angucken. Das würde ich im Zweifelsfall ja auch noch tun. Aber die fand ich eigentlich ganz cool. Und ich habe leider erst am Ende dieser Folge gesehen, als ich mal durch Zufall auf meine Fernbedienung gekommen bin, da hat mir dann Prime eben dieses X-Ray angezeigt. Und da sieht man ja dann immer, wer kommt in der jeweiligen Szene gerade vor. Und da habe ich dann gesehen, ey, Neil Gaiman, interessant. Da muss ich mir den ja direkt mal im Original angucken, um ihn dann da irgendwie mal reden zu hören.
Du musst dir die sowieso im Original angucken. Das kannst du dir doch nicht auf Deutsch angucken, diese Serie.
Ich habe damit angefangen. Da konnte ich gerade nicht anders.
Wie? Da konntest du ausnahmsweise mal drei Tage kein Englisch?
Nee, da hatte ich keine Spitzen frei für irgendwelche höher qualifizierten Tätigkeiten, sagen wir mal, meines Gehirns. Dementsprechend, ja, du hast absolut recht. Das muss nochmal auf jeden Fall.
Ja, aber das kannst du ja dann auch im dritten Durchgang oder sowas dann gucken. Also jedenfalls, ich finde diese Serie, ich finde die super. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken tatsächlich gerade die fünfte, also wir haben alles jetzt nochmal durchgearbeitet, von eins bis jetzt eben mitten in der fünften. Und da fehlen uns mir jetzt, glaube ich, weiß es nicht, drei oder vier Folgen noch bis zum Halbstaffelfinale. Okay. Weil das erste Mal gucken ist ja schon irgendwie ungefähr, keine Ahnung, 8 Wochen her, habe ich schon wieder alles vergessen.
Das geht ja gar nicht. Ich werde tatsächlich erstmal ein ganzes Weilchen brauchen, bis ich mir jetzt wieder Lucifer oder sowas geben werde, nochmal oder wie auch immer, weil ich jetzt erstmal ein bisschen Abstand davon brauchte und deswegen was anderes angefangen habe, was jetzt eher nicht in die lustige Richtung geht. Und zwar habe ich durch Zufall gesehen, dass Prime ja auch The Handmaid's Tale hat. Und das ist ein ziemliches Brett, das Ding. Aber ich werde jetzt erstmal weitermachen, bin gespannt.
Das? Ja, ich habe das Buch gelesen, beziehungsweise als Hörbuch habe ich es gehört. Also das ist schon echt eine total krasse Geschichte. Ob ich die Serie wirklich gucken will, weiß ich nicht, weil mich hat schon irgendwie das Buch ziemlich runtergezogen.
Ja, also ich muss sagen,
es ist super, super Story, alles klar, aber richtig. Irgendwie.
Ich habe mir mal das Wikipedia dazu kurz aufgerufen gehabt und da ist wird also davon gesprochen, dass also die erste Staffel tatsächlich sehr eng an an der literarischen Vorlage bleibt. Mhm. Und dann ab der zweiten Staffel quasi die Geschichte sich irgendwie verselbstständigt in irgendeiner Form. Und ich muss sagen, die also schon alleine von wie es gemacht ist, ist auch, also das ist durchaus sehenswert, auch wenn man es eben echt abkönnen muss. Und die die arbeiten da auch mit sehr fiesen Klangteppichen teilweise, dass du also so diese Atmosphäre sowas von verinnerlichst in dem Moment. Also wer es noch nicht gesehen hat und sich auch mal was Ernsthaftes, Dystopisches und ziemlich Fieses, also jetzt ohne, dass da gesplattert wird, das ist es ja nicht, es ist ja alles psychologisch, sollte sich das unbedingt geben.
Ja, vor allen Dingen, was ich total krass fand, ich meine, diese Romanvorlage von Margaret Atwood, die ist 85. ja schon irgendwie drei. Ja, genau, ich wollte ja sagen, das ist schon uralt. Und gerade in der heutigen Zeit kommt es einem so irre nah dran vor. Das ist wirklich unfassbar. Das ist echt, also Leute, lest es oder schaut es euch an. Das ist auf jeden Fall toll. Jetzt habe ich übrigens, wenn du bereit bist, es jetzt sei denn, du willst bereit. jetzt hier nochmal ein bisschen irgendwie abdriften. Achso, das ist jetzt sehr schön, du bist nämlich wieder weg. Aber ich rede jetzt einfach weiter, weil ich habe eine super elegante Überleitung zu unserem eigentlichen Thema heute. Ich mache es jetzt ganz sanft, die Überleitung. Wir waren jetzt gerade bei Fernsehserien und ich bleibe noch eine Sekunde da bei The Crown. Das kennst du doch bestimmt auch, hast du auch schon gesehen, oder?
Nope. Nee, tatsächlich nicht. Also ich meine mich an irgendwie ein Cover, also Plakat, wie auch immer, zu erinnern, aber ich habe noch nichts davon mir zu Gemüte gezogen.
Ja, also das ist für alle, die nicht eingeweiht sind, oh Christian, es ist die, eine fiktive Dokumentation über die britischen Royals, also im Grunde die Regentschaft der aktuellen Queen. Und die erste Staffel, da ist es die junge Königin wirklich da, oder ist sie noch gar nicht Königin, sondern wird dann auch gekrönt. Und inzwischen sind wir in der vierten Staffel. Da sind wir in den 80er Jahren mit Diana und mit diesem ganzen und Margaret Thatcher, die von Gillian Anderson gespielt wird, wirklich. Okay. Dermaßen brillant, das ist so gruselig, wie diese alte Kuh da. Also es ist wirklich gruselig gut, wie es ist. Jedenfalls, wenn man sich diese Serie anguckt, hat man wirklich das Gefühl, dass man so hautnah dabei ist und man glaubt wirklich alles, aber es ist natürlich alles rein fiktiv. Klar, natürlich gewisse historische Daten und Geschehnisse, die werden natürlich elegant eingeflochten, aber man weiß natürlich nicht, was da im Wohnzimmer vom Buckingham Palace oder in welchem Schloss auch immer sie sind, tatsächlich gerade dann geplaudert wurde. Aber trotzdem, es ist wirklich sensationell, super toll gemacht und es wirkt, und pass auf, das ist jetzt die Überleitung, es wirkt extrem biografisch.
Ei, guckst du.
Und wenn das jetzt keine geile Überleitung war, weiß ich auch nicht. Denn liebe Leute, wir unterhalten uns heute über Biografien. Und Christian ist so geschockt, dass ich ihn schon wieder nicht höre. Das macht aber nichts, denn ich möchte hier einen kleinen Trommelwirbel machen für Kirsten. Und Christian ist wieder da. Denn liebe Kirsten, es ist dein Vorschlag gewesen, dass wir mal über Biografien sprechen. Und das werden wir heute tun, ob Christian will oder nicht.
Ja. Genau, ihr werdet jetzt, erst muss ich ganz stark sein und dann müsst ihr im Zweifelsfall ganz stark sein. Wir schauen mal. Und
schauen mal.
Weil du richtig gut vorbereitet bist, wie immer, darfst du auch gleich mal loslegen. Was hast du denn für uns vorbereitet?
Ich habe erstmal so ein paar grundsätzliche Informationen zu dem Thema, weil es Biografie, was ist denn eine Biografie?
Ja? Gute Idee.
Gute Idee. Weißt du, was eine Biografie ist oder Autobiografie? Und dann gibt's noch Memoiren und solche Sachen. Also das sind ja alles so kleine, feine Unterschiede.
Verrat du mir das, weil ich will mich jetzt lieber nicht lächerlich machen.
Du willst dich nicht lächerlich machen. Also, ich habe ja Wikipedia befragt, weil ich will mich natürlich auch nicht lächerlich machen. Also mal Biografie und Autobiografie, das ist relativ simpel. Das Auto davor bedeutet, dass es der Autor genau selbst gemacht ist, dass es der Autor auch der Protagonist der eigenen Geschichte ist. Mhm. Und eine Biografie wird in der Regel von einer dritten Person oder von einem Menschen, der sich wirklich wahnsinnig gut in die Materie eingearbeitet hat, der vielleicht auch mit der zu besprechenden Person persönlich auseinandergesetzt hat, falls diese Person noch lebt und sie interviewt hat oder ansonsten zumindest sehr, sehr gut recherchiert hat, bevor er über das Leben dieser Figur schreibt. Und Memoiren, das sind tatsächlich in der Regel auch wieder die Personen selbst. Meistens ist es gar nicht so ein kompletter Abriss übers Leben, sondern bezieht sich auf gewisse Aspekte, ja. Also was weiß ich, Politiker oder Sportler machen das gerne, dass sie dann so über ihre Karriere oder über irgendwelche besonders herausragenden Momente in ihrem Leben schreiben. Das ist sozusagen ein Teilaspekt einer kompletten Biografie. Und dann gibt's natürlich noch biografische Romane, da also da käme schon fast wieder The Crown ins Spiel. Da ist, wobei das ja keine Biografie im engeren Sinne ist, sondern da geht's ja nicht nur um eine Person, sondern um diese ganze königliche Familie. Aber da sind einfach so ein paar Randaspekte real und der Rest wurde dann halt so fiktiv dazu gedichtet. Das gibt's auch alles. Aber ich habe heute konkret drei, wenn man so will, Memoiren / Autobiografien vorbereitet. Und eventuell eine Biografie noch, die ich früher als Teenager mal wahnsinnig gerne gelesen habe.
Du siehst mich stumm vor Bewunderung. Also, du hörst mich stumm, hörtest mich nicht stumm. Also, du weißt schon.
ich weiß. Ja, und du hast, also habe ich tatsächlich heute mal mehr Sprechzeit als du. Also, das ist.
Vermutlich wird es so sein, vielleicht aber auch nicht, weil, also, ich meine, ich konnte es jetzt, auch wenn mich dieses Thema ja leider ziemlich wieder kalt erwischt hat, habe ich es insofern jetzt nicht auf mir sitzen lassen wollen, dass ich hier vollkommen ohne auflaufe. Und ich hatte ja auch noch ein kleines bisschen Zeit. Insofern bin ich mal in mich gegangen und ich habe also auch Sachen, also zu zwei Sachen kann ich noch was sagen und dann werden wir vielleicht beide mal überlegen, ob das denn wirklich Biografien sind.
Okay, ich fange jetzt einfach mal an mit einer Biografie, die ich vor vielen Jahren gelesen habe. Da war ich, weiß es nicht, war ich noch Teenager oder junge Erwachsene. Ich war jedenfalls schon immer ein großer Royal-Fan oder überhaupt hat mich schon immer sehr für Königshäuser aller Art interessiert und war natürlich ein mega, mega Sissy-Fan. Und ich habe die Filme geliebt und irgendwann hat man mir gesagt, ja, aber die Filme sind total unrealistisch. Das stimmt alles gar nicht und die Sissi war auch gar nicht so eine coole, nicht so eine süße, sondern war, sag ich mal, eher ein bisschen eine verlorene Seele. Ne? Christian, okay. Hast du das auch gehört?
Ich habe das gehört. Ja.
Und ja, dann habe ich mir ein Buch besorgt oder habe es geschenkt bekommen von einer, Brigitte Hamann heißt sie, glaube ich, genau, Brigitte Hamann, die hat ein Standardwerk geschrieben, Elisabeth Kaiserin wider Willen, also eine wirklich fette Schwarte und da habe ich mir natürlich von A bis Z reingezogen und fand's total großartig. Weiß jetzt alles über Elisabeth und unter anderem auch, dass das Sissi mit dem Doppel-S auch irgendwie nur der Filmgeschichte wahrscheinlich geschuldet war und dass sie in Wirklichkeit nur mit einem S und ja, naja. Also das war, sag ich mal, so mein erster Kontakt mit Biografien. Mhm. Hat mir aber schon sehr gut gefallen, habe ich sehr viel gelernt. Dann habe ich mir gleich, weil ich dann so im Schwung war, auch noch diese ganzen anderen Habsburger mal vorgeknöpft und habe mir Maria Theresia, jetzt wäre es mir fast nicht eingefallen, so diese diese sozusagen die Urmutter, die Kaiserin Urmutter in Österreich, die glaube ich irgendwie 16 Kinder hatte oder so. Und ein paar, also viele Jahre vor Sissi unterwegs war. Und also habe ich also damals etliche so historische Persönlichkeiten mir zu Gemüte geführt und habe inzwischen auch praktisch alles schon wieder vergessen, was ich da gelesen habe. Könnte ich also mal wieder lesen. Ja, ja, macht aber nichts. Ja, also das waren so. Ja, das waren so meine ersten Erfahrungen mit dem Thema Biografien und es hat mich einfach schon grundsätzlich fasziniert, über Menschen zu lesen, die irgendwas Besonderes waren, entweder qua Geburt oder Umständen oder weil sie einfach tolle Dinge geleistet haben in ihrem Leben. Das fand und finde ich inspirierend und das fasziniert mich auch an dem Thema Biografien.
Ja, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich muss mal sagen, dass mich dieses Wort Biografie erstmal wieder so per se geschockt hatte, weil es so wissenschaftlich irgendwie daherkommt. Ja, und ich musste dabei auch spontan an die große Wand, Bibliothekswand quasi bei meinem Vater im Wohnzimmer denken, der ja ein wirklicher Biografien und ja in anderweitig, also man kann es ja nicht Biografie nennen, wenn es sich um ein ganzes Volk dreht, das sind dann eben auch eher so Abhandlungen wie auch immer, und dann auch der Schollatur, der ja da auch im Prinzip ja immer so ein bisschen biografisch, aber dann doch thematisch irgendwie unterwegs war, den hat er auch sehr verehrt und das waren so Sachen, die mir so irgendwie so vollkommen fern waren, weil ich tatsächlich eher so auf Fiktion aus war. Und aus diesem Grund, hast du mich damit jetzt erstmal ein bisschen geschockt gehabt. Witzigerweise ist mir dann jetzt in der Woche oder in den anderthalb Wochen, die wir Zeit hatten zwischen den Aufnahmen, aufgefallen, ja Mensch, über eine Biografie habe ich ja selbst schon mal in einer der früheren Episoden, ja, mal was gesprochen. Und zwar ist ja für immer Disco eine Biografie, weil ja Thomas Hermanns da quasi seine Lebensgeschichte in gewisser Weise zum Besten gibt. Ja, und dementsprechend war ich mit dem Thema auch dann schon gleich wieder so ein bisschen versöhnt, weil mir dann klar wurde, dass man sowas auch durchaus auf humorige Art und Weise machen kann, sodass es also nicht einfach nur trocken wirkt. Ja, damit habe ich also so dieses erste Thema für mich schon mal abgehakt, dass das ja alles nur irgendwie so ein dröges Gedöns ist. Und dabei ist mir dann auch gleich noch eine andere Sache eingefallen, die ich leider jetzt noch nicht komplett gelesen habe, aber ich durfte einer Lesung des Autors beiwohnen, der dort eine autobiografische, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das alles wirklich nur seine Geschichte ist, seine Lebensgeschichte, oder ob er da auch so ein bisschen es romanmäßig bearbeitet hat. Aber, und jetzt nenne ich, bevor du reingerätschst, Titel und Namen des Autors, und zwar ist das Chaos im Kopf von Nino Drescher. Und zwar beschreibt er da quasi sein Leben mit einer bipolaren Störung, also sprich manisch-depressiv nennt er es. Das ist ja zumindest ungefähr das Gleiche. Und ich fand es ziemlich cool, ihn dann quasi mal kennenzulernen. Ich habe ihn mehr oder weniger durch Zufall bei Facebook kennengelernt und dann ergab es sich aber, dass er zusammen mit mir in einer Gruppe aufgeschlagen ist, wo wir in diesen Zeiten zwischen den Lockdowns dann doch die eine oder andere Lesung erst so halb online und dann tatsächlich auch einmal offline machen konnten und da hat er dann eben auch live aus diesem Ding vorgelesen und ich muss mal sagen, es hat mich wirklich beeindruckt. Also einerseits war es wirklich es war gute Unterhaltung, weil er kann die Situation wirklich teilweise so absurd oder abstrus, wie sie sind, so schildern, dass man dann wirklich mit so einem Grinsen im Gesicht irgendwie da sitzt und naja, er kann dann aber auch wieder das andere schildern, sodass man dann das Ganze so ein bisschen im Hals stecken bleibt. Insofern ist also durchaus für geneigte LeserInnen, HörerInnen, es gibt es momentan nicht als Hörbuch, muss man sich ja auch leisten können. Tatsächlich ist das eine Sache, würde ich durchaus empfehlen, weil er sehr reflektiert mit diesem Thema eben umgeht. Ich hatte das bisher oft so im Gefühl, dass Leute, die an so etwas leiden, oft eigentlich gar nicht wissen, was mit ihnen geschieht, aber er hat das natürlich irgendwann und der war schon so häufig in einer geschlossenen, hat sich teilweise selber eingewiesen und so. Also da ist wirklich, da kriegt man auch ein bisschen mal was mit, was das mit einem macht und wie man da dann so in der Gesellschaft gesehen wird, was man da womöglich für Probleme mit den ganzen Ämtern und sonst wie was hat. Also das ist durchaus etwas, was ich empfehlen kann. Auch wenn ich es noch nicht komplett gelesen habe.
Ja, klingt spannend. Also jetzt die aktuell mega Biografie, die ja in aller Welts Munde und mutmaßlich schon auch in sehr vielen Regalen oder zumindestens wahrscheinlich steht schon in vielen Regalen oder liegt noch auf den Kaffeetischen rum. Das ist ja irgendwie das. Genau. Wir reden von Barrack, oder?
Ach so, nein. Ich dachte, du meinst das als Helden im Moment. Wie hieß das Helden-Epos gedichtete? Es ist doch auch eine Biografie von unserer Literatur.
Ach so, ja. Preisträgerin. Ja. Stimmt. Ja, das ja auch. Aber das ist, das habe ich ja tatsächlich auch gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Erstaunlicherweise war das ja wirklich ein ziemlich spannendes Ding. Also war auch ein interessantes Leseerlebnis. Aber das meine ich gar nicht. Ich meinte jetzt tatsächlich hier Barack Obama, der ja jetzt seine Biografie rausgehauen hat, die ich tatsächlich noch weder gekauft noch gelesen habe. Und ich muss sagen, komischerweise interessiert sie mich auch exakt null. Ja, weiß gar nicht wieso.
Von Michels Seite habe ich ja alles schon gelesen, mehr brauche ich nicht.
Ja, aber es wäre ja wahrscheinlich genau total spannend, die mal so gegenüberzustellen. Und ich finde, ich war ja tatsächlich schon durchaus ein Barack Obama Fan, also vor allen Dingen retrospektiv im Vergleich mit The Donald. Ja. Ist er ja sozusagen die Lichtgestalt schlechthin. Ja, also. Aber sowas von. Aber komischerweise hat mich das jetzt bisher noch nicht dazu motiviert, dass ich jetzt hier mal mir dieses Elaborat gekauft hätte. Aber
vielleicht komme ich ja auf die Idee. Also ich bin mir jetzt noch nie so ganz sicher, ob ich das hier so in meinen eingesteckten Zeitplan zwischen Netflix und Schreiben und allen möglichen anderen Aufnehmen, Senden irgendwie reinbasteln kann. Dann würde ich dir davon erzählen.
Ja, das finde ich schön, weil ich habe ja, ich hatte ja auch schon mal von Michelle Obamas Biografie Becoming erzählt und ich habe sie natürlich heute auch wieder auf der Liste, weil es einfach ein fantastisches Buch ist und wenn man der englischen Sprache einigermaßen mächtig ist, würde ich es so dringend empfehlen, dass man sich die Hörbuchversion von ihr gesprochen anhört, weil es ist wirklich total toll, wie sie das macht. Also sie hat auch wirklich eine sehr angenehme Erzählstimme, sie macht das mega, also die hat ja auch viel bessere Reden gehalten als ihr Mann, das muss man ja ganz klar sagen. Da ist sie einfach viel, viel, viel besser als Barrack und viel besser geschult offensichtlich auch oder hat ein größeres Talent, ich weiß es nicht. Und das Hörbuch von ihr ist, es ist wirklich fantastisch. Man hat das, also am Ende ist sie, hat man das Gefühl, das ist jetzt die neue beste Freundin, die man hat. Also sehr mir cool. Ging es jedenfalls so. Ja, das war wirklich beeindruckend und vor allen Dingen ist es tatsächlich auch eine sehr beeindruckende Geschichte, die sie erzählt, ja, von ihrer doch eher wirklich kleinbürgerlichen Herkunft und wie sie sich mit viel Mühe und Schmerz und Leid und Kampfesgeist da hocharbeiten muss, allein schon durch ihre komplette Schulkarriere und dann Universität und so weiter und dann auch mit Barrack zusammen, das ist alles nicht so easy peasy gewesen. Und das ist einfach wirklich eine tolle, wie man auf Neudeutsch sagt, empowernde Geschichte. Ja,
genau.
Also bin ich kurz davor, das immer irgendwie schon zu kaufen für alle Nichten, Paten, Mädchen, auch die Jungs können sowas lesen. Aber das finde ich ist eine ganz tolle Frauenbiografie.
Ja, ich denke mal, das ist sicherlich auch nicht unwichtig, eben von so starken Frauen dann auch entsprechend eben dieses Empowerment, um das Wort jetzt nochmal zu bemühen, einfach erfahren zu können. Also, dass eben Leute sehen, ja, du kannst solche Sachen schaffen.
Mhm. Ja. Also das denke ich eben auch, also in diese Kategorie fällt auch die Biografie, die ich gerade im Moment lese, da bin ich durch Zufall drauf gestoßen, in einem anderen Podcast wurde die vorgestellt, von einer Frau, die mir bis dahin überhaupt nichts sagte, einer Britin, aber einer deutschstämmigen Britin namens Stephanie Shirley. Mhm. Die wurde in den 30er Jahren als Vera Buchtal, glaube ich, oder Buchenthal, Buchtal, glaube ich, ja, hieß sie, in Dortmund geboren. Mhm. Und Tochter eines jüdischen Richters und einer österreichischen Mutter. Und dann natürlich, also sie ist, glaube ich, weiß es nicht, Anfang der 33 ist sie geworden, habe ich gerade jetzt nochmal gesehen.
Okay.
Und also long story short, sie wurde mit ihrer älteren Schwester mit 5 Jahren dann via Kindertransport nach Großbritannien verschifft, um sie halt aus der Schusslinie buchstäblich rauszukriegen.
Okay.
Und hat dann dort bei Pflegeeltern gelebt, ist dort aufgewachsen. Ihre Eltern haben beide tatsächlich den Krieg überlebt, haben sich dann allerdings auch getrennt. Die Mutter ist nach England auch gegangen. Der Vater hatte diverse Stationen, war ein Weilchen in Australien und ist dann nach dem Krieg tatsächlich nach Deutschland zurückgekehrt und hat dann auch wieder als Jurist gearbeitet. Aber mit dem Vater hatte sie irgendwie so ihre Probleme. Das hat dann irgendwie alles nicht so richtig gut geklappt. Anyway, jedenfalls aus Vera Buchtal, also Vera Stephanie Buchtal war ihr Geburtsname. Sie hat sich dann, weil sie nicht mehr so wahnsinnig deutsch klingen wollte, weil deutsche Flüchtlinge da ja auch nicht so richtig gut gelitten waren, hat sie sich dann ihren zweiten Vornamen als ersten gegeben. Aus Vera wurde Stephanie und mit 18 Jahren hat sie sich einbürgern lassen und ist jetzt seitdem britische Staatsbürgerin und hat sich dann auch einen neuen Namen gegeben, nämlich Brooke. Und später hat sie dann einen Mr. Shirley geheiratet, deswegen Stephanie Shirley. Und was aber so richtig cool an ihr war, also ich meine, allein das ist ja schon eine ganz coole Geschichte, aber sie war eine sehr talentiert in Mathe und Physik schon in Schulzeiten, hatte auch Mathematik studiert. Beziehungsweise war dann irgendwie an so einem Abendcollege, weil tagsüber hat sie ja dann bei der Royal Mail, bei der Post gearbeitet, aber nicht jetzt irgendwie hier so im Postdienst, sondern bei so einer Frühform der Computer. Also die haben dann irgendwie schon Computer entwickelt, Systeme entwickelt, Aha. Also wirklich noch so mit Lochstreifen und allem, das ist wirklich ganz primitiv. Also sie ist also voll in dieses Computerbusiness eingestiegen, ja, in den 50er Jahren schon und hat Anfang der 60er Jahre ihr eigenes Softwareunternehmen gegründet.
Ach,
und ja, genau, es ist wirklich sensationell und ist natürlich bis dahin, also hat dann auch in anderen Firmen gearbeitet davor und hat alles Mögliche schon erlebt an Sexismus, den man sich so vorstellen kann, weil Frauen können ja keine Ahnung von Software und von Computern haben und überhaupt, also ich meine, Sachen, die es heute ja auch noch gibt, aber die ja im Vergleich zu von vor 60 Jahren wahrscheinlich total lächerlich sind. Sie hat dann eben Anfang der 60er ihr eigenes Business gegründet, hat vorwiegend Frauen eingestellt, Programmiererinnen, hat ein System etabliert, also hat dann sozusagen schon Homeoffice eingeführt, weil die meisten dieser Frauen waren auch verheiratet, hatten zum Teil auch Kinder und mussten halt irgendwie Job und Familie unter einen Hut bringen und Ja, also das ist alles irre spannend. Sie hat wahnsinnig viel Geld mit diesem Unternehmen gemacht, mit dieser Softwarefirma. Die hieß ursprünglich Freelance Dings da, irgendwas mit Freelance International oder sowas. Wurde dann irgendwie dann auch nur FI dann umbenannt und wurde dann von diversen anderen größeren Unternehmen dann letztlich eingekauft und geschluckt und sowas. Und naja, sie ist dann irgendwann ausgestiegen aus dem aktiven Arbeitsalltag und hat ihr unfassbares Vermögen. Ich glaube, sie war dann oder ist die drittreichste Frau Großbritanniens. Hm. Ich meine, nur diesen Namen kannte ich einfach nicht. Ja? Also,
ja. Und alleine hat, also, deswegen war es das wert, das gelesen zu haben. Ja,
ja, also ich meine, ich bin ja auch noch nicht so weit. Ich habe jetzt erstmal so ein paar noch mir so ein bisschen Hintergrundinfo noch zusätzlich angelesen. Ich bin ungefähr in der Hälfte des Buchs und ihrer Geschichte und hat Stiftungen gegründet, engagiert sich vor allen Dingen nach wie vor extrem für Autismus, denn ihr Sohn litt an Autismus, war wirklich ganz schwer, also wirklich ganz schwere Form, der kaum ansprechbar war. Und also das bin ich gerade so mittendrin, das ist wirklich total krass. Und das, also sie hatte dann dieses kleine Kind mit dieser Horrordiagnose und es hat irgendwie Jahre gedauert, bis überhaupt so eine Diagnose dann in den 60er Jahren erstellt werden konnte. Und nebenbei hat sie dann auch noch ihr Business gewuppt und das ist unglaublich beeindruckend. Das ist wirklich ganz cool. Sie ist dann natürlich irgendwann auch in den Adelsstand erhoben worden und ist jetzt also offiziell Dame Stephanie Shirley. Und ach so, ja. Und sie hat irgendwann, genau in den Anfangsjahren ihrer Firma, hat sie sich, hat sie halt immer ihre Pitches dann auch unterschrieben mit Stephanie Shirley und hat dann irgendwie nie eine Antwort gekriegt. Und hat, glaube ich, ihr Mann gesagt, ja, das liegt bestimmt an deinem Vornamen. Und dann hat sie mal spaßeshalber ihre Briefe mit Steve Shirley unterschrieben, also mit einem eindeutigen männlichen Namen. Und plötzlich kamen die Angebote und die Aufträge rein. Und seitdem nennt sie sich eigentlich auch Steve Shirley. Ja, das
ist klar.
Also das ist wach und es ist unglaublich unterhaltsam geschrieben und es ist spannend. Ich bin total begeistert. Also weil du ja vorhin sagtest, dass du immer so Angst hattest, so dieses Vorurteil trockene Lektüre und alles, das ist es überhaupt nicht. Es ist wirklich mitreißend, total inspirierend und ja, ich bin völlig begeistert. Das ist so spannender als viele Romane.
Ja, das Schöne ist letztendlich dann natürlich, dass man zum Schluss dann weiß, und das ist sogar wahr.
Ja. Ja,
dass wenn man es schafft irgendwie, also weil es gut verfasst ist, einfach in das Ding einzutauchen wie in eine normale Geschichte, um dann hinterher festzustellen, das ist ja wirklich so passiert. Das, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann einfach nochmal so einen kleinen Zusatzkick irgendwie gibt. Es ist, mir geht's auch bei Filmen oft so, wenn ich dann ganz zum Schluss, weil ich es vorher noch nicht wusste, denn ich gehe an Filme oftmals genauso so, weiß ich nicht, unbeleckt ran wie an die eine oder andere Geschichte. Und dann kommt im Abspann so nach dem Motto, und das basiert auf einer wahren Begebenheit und so, dann sage ich mir immer, boah, und jetzt hat das Ding für mich gerade noch mal mehr an Wert gewonnen, ja.
Ja. Ja, das ist, das, ich weiß auch nicht, das gibt einem da noch mal so einen Extra-Kick, ja. Mhm. Aber hast du denn noch was Biografisches am
Start? Es ist tatsächlich so, dass ich, habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das nicht so wirklich auf mir sitzen lassen wollte, hier mehr oder weniger mit leeren Händen dazustehen. Und was macht man in einer solchen Situation? Man geht einfach mal zu Spotify und gibt Biografien ein und dann stößt man auf eine Playlist, wo irgendjemand sämtliche irgendwie deutschsprachigen Biografien, die er oder sie finden konnte, reingepackt hat und stellt einfach mal auf Shuffle. So, und dann habe ich also so angefangen, da irgendwie was zu hören und relativ schnell war da etwas, wo ich mir dachte, ach Gott, da könntest du ja direkt nochmal gucken, das ist etwas, was dich jetzt in dem Moment so als eher profaner Mensch und nicht so hochgestochen, das kann man mal machen. Und da habe ich tatsächlich dann etwas ausgewählt, was ich mir jetzt in der letzten Woche dann angehört habe. Und es ist ein Grund dafür mal wieder, warum wir das eh an unserem Podcast dran zu stehen haben, weil es ist der Tastenficker.
Sehr schön.
Von einem gewissen Christian Lorenz oder auch Flake genannt. Mhm. Seines Zeichens der Keyboarder von Rammstein. Huh. Das ist wieder so eine Sache, die hat mich deswegen fasziniert. Also er liest das, es war natürlich wieder ein Hörbuch, klar, Spotify. Mhm. Und er liest das auch selber. Und da kriegt man natürlich diese Art und Weise, wie er es verfasst hat, auch nochmal ja so richtig im O-Ton eben auch mit. Das ist eine Sache, die vielleicht nicht jedermanns Sache ist, weil der Mensch ist tatsächlich, wie soll man es sagen? Ja, er ist irgendwie schon ein bisschen einfach und er hat damit auch gar kein Problem. Ja, mhm. Also es ist im Prinzip so ein bisschen Forrest Gump-artig, dass er so teilweise Sachen in einer, wie soll man sagen, geradezu kindlichen Faszination beschreibt und dann aber plötzlich irgendwelche Sachen raushaut, wo ich mir sage, boah, das könnte auch ein Philosoph geschrieben haben. Also ja, das ist dieses Hin und Her. Finde ich ziemlich cool, also zumindest für meine Begriffe, dass er durchaus eben dann Sachen auch mal sagt, die ich als zitierenswert empfinde, ohne dass ich sie mir jetzt aufgeschrieben habe und wiedergeben könnte. Aber es ist echt witzig, also er berichtet halt tatsächlich von seiner Kindheit in Berlin-Prenzlauer Berg. Und also ich habe mich teilweise auch so ein kleines bisschen an das Zonenrandkind erinnert gefühlt, weil es ja eben auch so eine Coming-of-Age-Sache eben irgendwie ist, auch wenn Tim Bolz das Ganze ja eben fiktiv geschrieben hat. Aber es ist, hat ja durchaus so eine biografische Anmutung, sagen wir mal. Mhm, und tatsächlich ist eben auch das, also hier der Flake dann da so bringt, sehr interessant, also er schafft es, eine wahrscheinlich ziemlich kaputte Wohnsituation, eben in den 60, er ist ja 66 geboren, also ungefähr so alt wie wir.
Ich bin nicht so alt.
Na gut, ungefähr so alt wie ich.
Just also, saying.
Okay. Ich wusste, dass das kommt, deswegen habe ich es auch gesagt.
Danke.
Nee, also tatsächlich in den 60er Jahren war ja da in Ost-Berlin das teilweise echt noch so, dass man das Gefühl hatte, die letzte Bombe ist gerade gefallen. Da ist, oder vielmehr der letzte Schuss ist gerade gefallen, die Bombe vielleicht nicht. Also viele Sachen waren da eben einfach kaputt. Ja, und die waren eben auch da dann eben nicht zu reparieren und dann waren die so. Und dann erzählt er quasi so von diesem, der Wohnung, in der sie gewohnt haben, naja, und im Kinderzimmer hing halt die Decke durch, ja, machte nichts, mein Vater, der hat dann da irgendwelche Holzbohlen irgendwie so reingesetzt und auf die Art und Weise entstand da so ein kleines Podest und dann hat er da irgendwie die Gardinen anstatt ans Fenster daran gehangen und also er schafft es, diese quasi die das Gefühl, was ihm das vermittelt hat, so rüberzubringen, dass ich, obwohl ich ein Mensch bin, der in so einer Situation garantiert keinen Spaß dran gehabt hätte. Also, na gut, als Kind nimmst du ja vieles einfach hin. Aber wenn ich jetzt, so wie ich jetzt heute bin, in dieser Wohnsituation wäre, dann würde ich sagen, um Gottes Willen. Aber er schafft es, das so zu beschreiben, so nach dem Motto, das ist cool, das wirkte total heimelig und ja, und dann, man hat förmlich das Gefühl, ach Mensch, da eigentlich wäre ich doch da gerne dabei gewesen oder da gewesen. Und was ich eben auch so schön finde, ist, dass er so völlig so allürenfrei einfach mal von seiner, von seinem Werdegang eben erzählt und dann irgendwann auch sagte, naja, also technisch bin ich, was das Klavierspielen anbelangt, ungefähr auf Höhe eines ambitionierten 10-Jährigen hängen geblieben. Aber ich brauche halt nicht viel mehr, ja, weil er war ja vorher dann in so einer anderen Band oder hatte dann zusammen mit ein paar anderen Leuten eben zu Ostzeiten eine Punk-Band gegründet, wo er, weil die keinen Bassisten hatten, mit dem Finger auf der Tastatur quasi den Bass ersetzen musste. Also immer ding, 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 ding. Und deswegen auch Tastenficker. Ja.
Ja. Sehr schön.
Und nimmt er einen im Prinzip so in diese alternative Szene, dann auch des Hausbesetzertums quasi nach der Wende irgendwie mit. Und naja, dann wird eben auch von den Nazi-Übergriffen auf die Punks und so berichtet. Und auf der anderen Seite ist er sich auch nicht zu fein, dann zu erzählen, so nach dem Motto, naja, da 89 sind wir dann auch mal in die Gethsemane-Kirche, da wo es dann quasi gerade so richtig mit Wir sind das Volk und so losging. Und er berichtet dann eben einfach auch davon. Und als wir dann gesehen haben, dass die ganzen Stasi-Leute ankamen, dann haben wir uns halt nicht heroisch verhalten, sondern wir haben dazu gesehen, dass wir wegkommen und sind dann da in irgendeine Bar rein und haben getan, als ob wir die ganze Zeit da schon feiern. Also ja, er berichtet eben einfach so, wie es ist. Und auch über sich selber erzählt er extrem viel. Ich bin ja auch so ein Mensch, der eben das Herz eher auf der Zunge hat. Merkt man gar nicht, wa?
Nee, überhaupt nicht. Das ist also, da käme man nie drauf.
Und er, deswegen gefällt mir das wahrscheinlich auch so, weil er das genau so erzählt. Und ebenso wie ich ist diese Geschichte auch keine wirklich durchgängige Sache, sondern er fängt eben an einer bestimmten Sache zu erzählen. Dann kommt er auf ein Thema und prescht dann da immer weiter, bis er schon mehr oder weniger in der Neuzeit angekommen ist, um dann aber wieder zurückzugehen an den Punkt, wo er da quasi abgeschwoffen ist in irgendeiner Form. Ja, muss man mögen. Ich fand's cool. Und ich fand es ebenfalls cool, dass er einen in die Backstage quasi mitgenommen hat. Und zwar ohne ständig damit hausieren zu gehen, dass es Rammstein ist. Er hat, glaube ich, dieses Wort nennt er kein einziges Mal. Also die Vorgruppe, also die Band, mit der er vorher zusammen war, da wird ständig der Name irgendwie genannt, aber dann heißt es danach immer nur noch die Band. Und er beschreibt dann eben auch so quasi, wie er mit bestimmten Leuten, der irgendwie klarkam oder nicht, und na, seine Probleme mit Alkohol und auch seine Probleme mit Geld. Ey, da kannst du einfach bloß noch so lächelnd, naja, also so in so einer Art, nein, das passiert doch jetzt nicht auch noch, nur so den Kopf schütteln, dass du sagst, es gibt solche Menschen so nach dem Motto, ja, dann kam da ständig diese Rechnung und Mahnung rein und irgendwie fand ich das aber so ein bisschen blöd und deswegen dachte ich mir, ist das Beste, wenn ich es wegschmeiße und so. Ja, teilweise kannst du darüber dann schon lachen, weil ja auf der anderen Seite weißt, er ist jetzt irgendwie zu einem, ja, zu einer Familie gekommen. Er ist erfolgreich mit dem, was er tut. Aber auf der anderen Seite kann man dann auch immer wieder nachvollziehen, es gibt eben auch Leute, die dann nicht erfolgreich geworden sind und bei denen es genau an dem Punkt dann mit den vielen Mahnungen und den Zwangsvollstreckungen und so aufgehört hat. Und ich finde, dass er da es ganz gut schafft, immer so ein bisschen diese die Brücke zu schlagen, dass das eben teilweise ein ganz normales Leben ist, was dann eben eine günstige Wendung irgendwie genommen hat. Und genauso wie es anfängt, ist das Ding auch einfach plötzlich vorbei. Und ja, also gestern bin ich fertig geworden und habe mir danach erstmal ein paar Songs eben von Feeling B, was diese Punkband ist, und eben von Rammstein nochmal so aus der allerersten Zeit reingezogen, weil weil er dann eben auch so berichtet hat, ja, und dann wurde er da zu dieser Band irgendwie, die sich schon formiert hatte, dazugenommen. Und das, was wir mit dem anderen immer irgendwie versucht hatten, mit Schnelligkeit irgendwie hinzukriegen, das haben die da völlig ohne Probleme hingekriegt. Und die waren dabei so böse und ich hatte so eine Angst vor denen und so. Ja, echt ziemlich cool, wenn er dann aus seinem Alltag dadurch auch berichtet. Ja.
Ich merke, du bist begeistert.
Ja, also es ist keine hohe Literatur und eben auch kein Friedensnobelpreisträger oder so, sondern einfach nur ein Mensch. Aber ich finde, es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, von denen dürfte man ruhig eine Biografie schreiben, nur kennt man die nicht und deswegen kommt keiner auf die Idee, das zu tun. Schade.
Ja, wobei wir da jein, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist ja, das ist ja sicherlich auch schon mal passiert in deiner langen, deiner langjährigen erfolgreichen Autorentätigkeit, dass Menschen aus irgendwie, genau, aus den kleinsten Ritzen kriechen und sagen, du bist doch Schriftsteller. Ich muss dir mal meine Lebensgeschichte erzählen. Du musst das aufschreiben.
Ja, ich habe tatsächlich sogar eine offizielle Anfrage als Ghostwriter für Biografie irgendeines Bonzen, will ich es mal nennen, weil mir wurde der Name noch nicht genannt und ich habe vorher schon abgesagt, angetragen. Und dann dachte ich mir bloß so, nee, also so weit bist du noch nicht. Auch wenn das sicherlich richtig Geld gebracht hätte, aber no.
Nee, das bringt vor allen Dingen, glaube ich, einfach nur Stress. Und also ich weiß nicht, ob man sich sowas antun muss und ich weiß auch nicht, ob sich diese Leute sowas antun müssen. Ich finde es immer gut, wenn jemand seine, das kann auch jeder machen, seine Lebensgeschichte aufschreiben, idealerweise in seinen eigenen Worten und idealerweise muss es dann auch nicht unbedingt veröffentlicht werden, sondern einfach der Familie dann kann man es ja schenken. Also die Tante von meinem Mann hat das gemacht oder macht es immer noch, weiß nicht, ob es inzwischen durch ist, hat ihr Leben aufgeschrieben und hat dann immer irgendwie der ganzen Verwandtschaft dann zu Weihnachten immer so ein paar Kapitel.
Aha.
Also, das weiß ich, die Jahre von bis und sowas ausgedruckt und geschenkt. Das finde ich schön, weil das hat dann ja auch, also sag ich mal, innerhalb der Familie macht es ja auch einen Sinn und dann kann man, also gehen diese Erinnerungen dann auch nicht verloren. Das finde ich schön, aber das sind einfach keine Sachen, die wahrscheinlich ein größeres Publikum interessieren.
Nee, das ist tatsächlich richtig. Also mein Vater hat das auch gemacht und der Witz ist, als er, also immer dann, wenn er selbst mündlich von bestimmten Sachen berichtet hat, dann war er da durchaus eloquent und auch in der Lage, das wirklich so gut plastisch darzustellen, dass es mir Spaß gemacht hat, die Geschichte auch 5-mal anzuhören, so über die Jahre verteilt. Aber es war ihm leider nicht gegeben, es entsprechend auch aufzuschreiben. Schade drum, aber auf der anderen Seite sind diese Erinnerungen trotzdem jetzt nicht verloren. Er hat es dann auch noch mit irgendwelchen alten Dokumenten, die er eben irgendwo finden konnte. Ich meine, er hat tatsächlich ziemlich sogar Ahnenforschung betrieben und ist da bis nach dem 30-jährigen Krieg irgendwie gekommen. Also insofern, das war schon erstaunlich. Na gut, von denen konnte er natürlich nichts berichten, sondern nur von sich. Aber ja, da ist dann durchaus auch wieder was man sich hin und wieder mal angucken kann.
Die Rabes waren einfach schon wahnsinnig umtriebig.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und damals wurden sie noch mit einem A geschrieben.
Ja, siehst du mal.
Richtig.
Naja, also das finde ich auch alles interessant und das finde ich, sollte auch jeder machen, der das Bedürfnis hat. Ich kann mir zum Beispiel für mich nicht vorstellen, dass ich jemals irgendwie das dringende Bedürfnis haben sollte, mein Leben aufzuschreiben. Also dafür ist mein Leben einfach, glaube ich, auch viel zu langweilig. Wen soll das interessieren? Was habe ich Großes geleistet? Nichts. Also kann mir auch nicht vorstellen, dass noch viel Grandioses von mir kommt.
Ja, Wikipedia-Artikel reicht.
Ja, Gott, Gibt es, glaube ich, auch nicht. Nee, gibt es sicherlich nicht. Aber also das ist nichts, was mich jetzt irgendwie antreibt. Also, oder wo ich mir denke, das muss ich jetzt der Nachwelt unbedingt mitteilen. Nee, also,
das stimmt schon, ja.
Da habe ich eher andere Ambitionen. Also da möchte gerne noch ein paar Romane schreiben. Richtig. Und die dürfen mich gerne überleben und sollen möglichst vielen Menschen Freude bereiten. Aber mein langweiliges kleines Leben, das interessiert doch niemanden. Ja. Also
da hast du absolut recht. Das geht mir ganz genauso, weil das muss nicht. Nee, das muss echt nicht.
Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so eine Biografie lese, also sicherlich jetzt hier von Flake, das ist wahrscheinlich sehr unterhaltsam und vermutlich für dich auch noch in gewissen Aspekten unterhaltsamer als ich, weil ihr zumindest mal einen ähnlichen zeitlichen historischen Hintergrund habt, ja. Und auch einen lokalen gemeinsamen Nenner oder einen ähnlichen jedenfalls. Da habe ich jetzt halt alles nicht so die wahnsinnigen Berührungspunkte. Insofern würde ich auch sagen, also klar, das ist sicherlich dann unterhaltsam für dich. Grundsätzlich finde ich bei Biografien, deswegen habe ich wahrscheinlich keinen Bock, Obama zu lesen, ja, weil da, ich finde ihn toll, aber es ist natürlich ein beeindruckender Mann und bla bla bla, aber da habe ich jetzt auch nicht so den Bezug dazu, wohingegen ich vielleicht zu Michelle, wenn ich mir das anhöre, das war einfach so irre inspirierend und das ist so eine Heldinnengeschichte, eine persönliche für mich. Ich mir dachte, wow, das ist eine tolle Frau, die hat echt was gerissen und da sind einfach so ganz viele Aspekte drin, die man sich als Beispiel nehmen kann und die man vielleicht auch für sich selbst dann mal irgendwie im kleineren Maßstab oder auch in einem größeren Maßstab, wie auch immer, dann auch umsetzen kann. Und also das finde ich eben das Schöne an Biografien, jetzt nicht nur zu lesen, dass es andere Idioten wie man selbst gibt, sondern dass es auch wirklich ganz grandiose Menschen gibt, die das Beste aus ihrem Leben machen. Und das finde ich toll.
Weißt du, weil du gerade Idioten erwähnst, muss ich gerade dran denken. Ich habe auch noch eine andere Sache gelesen oder vielmehr auch gehört, was man durchaus als Teilbiografie sehen kann. Und zwar ist das Feuer und Zorn über quasi, ich glaube, es waren die ersten 100 Tage des Trump-Regimes sozusagen und wie er überhaupt dazu gekommen ist. Und auch das war wirklich hochinteressant, wie es denn, also ich meine auch der, das ist ja von einem Journalisten verfasst worden, er hat dann auch immer so gesagt, naja, natürlich weiß ich nicht den genauen Wortlaut, was da irgendwie gesagt wurde. Insofern setze ich das jetzt dramaturgisch so ein bisschen um, aber das ist das Thema gewesen und das lässt sich beweisen und sowas in der Richtung. Und ist also etwas, was man sich jetzt so vielleicht in Rückschau durchaus nochmal geben kann. Oder vielmehr vielleicht warten, bis es wirklich geklappt hat, dass Biden jetzt komplett am dransten ist. Man weiß ja nie, ob sich der Typ noch irgendwas anderes einfallen lässt. Aber es ist auch das eine Sache gewesen, wo man wirklich nur fassungslos mit dem Kopf schütteln konnte, was da eben irgendwie abgelaufen ist im Vorfeld.
Ja, klar. Ich habe über dieses Buch, Michael Wolff ist ja der Autor. Das hatte ich natürlich, also das ist ja jetzt auch schon irgendwie 1-2 Jahre alt. Da war er ja noch gar nicht, hat er ja noch gar nicht so viel kaputt gemacht.
Nee, richtig, das also war also
schon
nur
genug,
noch
aber, aber
da konnte man noch hoffen.
Aber auf der anderen Seite jetzt denke ich mir so, boah, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie überhaupt noch befeuern sollte, dieses Thema, ob man das nicht einfach, ich will es nicht unterstützen. Ich werde es mir weder kaufen, noch anhören, noch sonst irgendwas. Ich will Donald Trump nach Möglichkeit irgendwie vergessen können. Ja, also man darf ihn natürlich nicht vergessen, so als historische Figur, sondern er sollte immer irgendwie als das abschreckende Beispiel schlechthin gelten für jemand, der drauf und dran war, eine westliche Demokratie zu töten.
Aber, seht ihr Kinder, so soll man es nicht machen.
Ja. Aber ich glaube jetzt zum Beispiel, dass eben ein Autor wie Michael Wolff, ich weiß nicht, ob es ihm wirklich um tatsächliche Aufklärung ging oder um schnelle Kohle, die er zweifellos mit dem Buch gemacht hat.
Ja, also nach dem, was ich da...
Was auch okay ist, ist legitim, aber...
Ja, nach dem, was ich da also gehört, gelesen habe, klang es jetzt für mich nicht so, aber wir werden es nie erfahren.
Nee, wahrscheinlich nicht. Dazu interessiert es mich auch zu wenig. Mhm. Ich habe noch, eigentlich sind wir ja durch, gell? Aber ich hätte noch eine wirklich sehr lesenswerte Biografie, Autobiografie, und die ist von Trevor Noah. Ich glaube, den habe ich auch schon mal in einer früheren Sendung erwähnt. Der ist ja Moderator von einer Late-Night-Show im amerikanischen Fernsehen, ist aber Südafrikaner, Sohn einer Schwarzen und eines weißen Schweizers, noch voll im Apartheidsregime geboren, in wirklich dieser sehr, naja, nennen wir es mal schwierigen Situation. Also es war schlicht sozusagen, also es war verboten, dass sich Schwarze mit Weißen einlassen oder vielmehr umgekehrt. Und es war also ständig gab es die Gefahr, dass er auch seiner Mutter weggenommen wird, weil das durfte ja auch alles nicht sein. Also er durfte eigentlich nicht existieren. Und er ist aber ja so unfassbar witzig. Ja, der hat einfach einen so coolen Humor, Trevor Noah, und erzählt es mit einem lakonischen Tonfall die abstrusesten Geschichten, die er in seiner Kindheit so gab. Da ganz oft muss man wirklich laut loslachen und im nächsten Moment bleibt einem das Gelächter wirklich buchstäblich im Hals stecken und man denkt, oh Gott, das ist so unvorstellbar. Und mir ging es jedenfalls so, klar, man wusste das Thema Apartheid und da so wirklich gerade so Mitte der 80er Jahre, eben als auch noch Maggie Thatcher da auch so tätig war und durchaus, also sich ja dann auch geweigert hat, Sanktionen gegen Südafrika zu verhängen. Und da gab es ja dann irgendwie auch eine Commonwealth-Krise und so weiter. Das habe ich jetzt gerade wieder ein bisschen präsenter, weil kürzlich ich in The Crown auch gesehen habe. Aber ich meine, mich dann erinnern zu können, damals in der Schule war ich gerade so engagierter Teenager und das hat mich dann schon auch beschäftigt. Ja, aber andererseits war Südafrika einfach verdammt weit weg am anderen Ende der Welt und man hat es mit so einem kleinen Schauern zur Kenntnis genommen, aber nicht wirklich, es hat einem ja im Alltag nicht groß betroffen.
Nee. Hm, klar.
Und ja, und das finde ich jetzt so wahnsinnig interessant, weil ich habe da so irre viel drüber gelernt, eben wie dieses Apartheidsregime tatsächlich funktioniert hat und wie grauenvoll das für die Betroffenen war. Also es ist wirklich entsetzlich, unvorstellbar entsetzlich, was da alles passiert ist. Und das fand ich dann eben einfach auch total spannend. Erstens mal, es ist super unterhaltsam, wie er es schreibt. Er ist ja einfach ein sehr sympathischer und sehr, sehr witziger Zeitgenosse. Und man lernt viel und man bekommt wirklich einen ganz anderen Blickwinkel noch auf die Welt und auf die Zusammenhänge so insgesamt. Und wird hoffentlich ein bisschen toleranter. Kann ich also dringend empfehlen.
Das kann man nur jedem empfehlen, ja.
Ja. Ja, mein Gott, jetzt haben wir hier die Stunde schon wieder voll gekriegt, Christian. Ja,
also ich hätte mir gedacht, Mensch, da werden wir wahrscheinlich nur eine halbe Folge hinkriegen oder so. Aber wie immer, wenn sie losgelassen sozusagen, die Stunde schaffen wir immer. Sehr schön. Freut mich. Und ich würde mal sagen, wir belassen es dabei dann jetzt einfach auch und begeben uns in unseren vorweihnachtlichen, was auch immer, nicht Stress wahrscheinlich, also zumindest nicht den Stress, den man sonst irgendwie üblicherweise um diese Zeit hat. sondern wir freuen uns dann beide zusammen darauf, unsere nächste Folge dann aufzunehmen, die tatsächlich unsere Weihnachtsfolge werden wird, auch wenn sie nun direkt vor, nicht am 22. oder so ist das, also nicht direkt zu Heiligabend, sondern kurz vorher, das steht jetzt soweit fest. Und da haben wir für euch auf jeden Fall ein nettes Päckchen geschnürt, denn wir werden wieder ungefähr das Gleiche machen wie beim letzten Mal, nur natürlich mit anderen Geschichten. Nämlich haben wir fröhlich von KollegInnen Geschichten eingesammelt, und wenn ich mich recht erinnere, sind das alles nur Geschichten von Kolleginnen. Auch wenn,
ist auch besser so.
Ja, ist auch viel besser. Das passt zu Weihnachten viel besser. Ist absolut in Ordnung. Ich habe ja mit Weihnachtsgeschichten immer nicht so wirklich was am Start, aber ich habe mir zumindest etwas überlegt, wie auch ich da mein Schärflein zu beitragen kann. Das werdet ihr aber erfahren, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. Genau. In diesem Sinne, macht es gut. Hm?
Schöne Adventszeit, es gibt schöne Lebkuchen.
Ja, ich werde jetzt auch gleich irgendwie mir eine Marzipankartoffel von Kirsten reinziehen.
Ja, guten Appetit.
Tschüss. Yes. Tschüss.